Da haben wir doch tatsächlich am Ende noch die Kurve bekommen und das Event des Jahres hier im Podcast besprochen. Was es ist, dafür müsst ihr die nächsten 50 Minuten warten. Aber das frisch geschwebelte Kölsch ist zurück.
Na, ich kann euch schon mal so viel verraten. Es ist A nicht die Fußball-Bundesliga. Es
Stimmt.
ist auch B nicht mein Fantasy-Update, was die NFL angeht. Und es ist C auch nicht unsere Diskussion relativ zu Beginn der Folge über die Leichtathletik-WM bzw. die kommenden Enhanced Games. Sondern es ist D und das könnt ihr euch jetzt gleich anhören.
Ja, genau so ist es. Viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an!
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber
noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Wait a time! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
War der schon drauf?
Ja.
Dann nehmen wir den als Opener. Herzlich willkommen zurück. Was haben wir denn? Dienstag, 15.08 Uhr.
Und ich habe jetzt hier eine Quizfrage für dich. Die wievielte Folge von dem Jans frisch geschwebelten Kölsch ist das? Weil du hast jetzt seit 5 Wochen den Trend entwickelt, dass du mir nur noch schickst, wann und wo und in welchem Kontext die Folge entstanden ist. So früher hat Martin dann immer mal gemacht, Folge 78, die dann gekommen ist. Aber inzwischen hat er auch einfach losgelassen und hat keinen Bock mehr und sagt dann nur noch Folge vor Marbella, Folge nach Marbella, Folge in Berlin.
Das wäre jetzt Folge nach Eigentlich Hannover. Aber ich muss sie ja quasi nicht benennen, weil wir das Glück haben, gemeinsam aufnehmen zu dürfen. Nicht jetzt nach Düsseldorf gezogen, wir sitzen beide bei uns im Spotted Office, uns gegenüber und nicht nur digital, sondern auch in Real Life. Ich muss sagen, ich habe den Überblick verloren. Ich glaube, wir sind bei Folge 136.
Ja, so weit sind wir noch nicht. Meinen Berechnungen zufolge müsste das hier gerade 134 sein.
Ja, okay.
Es könnte auch 135 sein. Du bist nicht so weit weg. Also alles in Ordnung. Und ja, du bist auch physisch nicht mehr so weit weg. Du bist jetzt tatsächlich offiziell umgezogen, wa?
Naja, ich bin noch, also für die ganzen Bürgerämter unter uns, ich bin noch nicht umgemeldet.
Also du bist noch nicht offiziell umgezogen?
Ich bin noch nicht offiziell umgezogen, aber ich wohne jetzt quasi auf jeden Fall hier in Düsseldorf.
Mit deinem Zweitwohnsitz aktuell?
So, richtig, um das hier auch schön fachgerecht deutsch kenntlich zu machen. Ich bin jetzt quasi noch einen Monat als Untermieter in einem Zimmer und dann hoffentlich zum 1.11. in meiner neuen Wohnung dann. Die es aber aktuell noch nicht gibt. Da sind wir gerade noch auf der Suche. Aber fühle mich jetzt quasi als Düsseldorfer.
Ja, okay. Also und fühlst du dich instant auch schon einfach ein bisschen abgehoben, so als Düsseldorfer?
Kommt
die Nase
extrem
automatisch ein bisschen nach oben und denkt man dann automatisch schon, man ist was Besseres?
Naja, wobei ich muss sagen, ich war gestern pumpen, das erste Mal hier bei dieser großen gelben Fitnesskette. Und muss sagen, in Stuttgart hatte ich da ein sehr, sehr gutes Gym von dieser Fitnesskette abbekommen. Hier in Düsseldorf habe ich wirklich ein, also nochmal, ich lasse da nichts drauf kommen, man kann da gut Sport machen, aber es gibt jetzt, sagen wir mal so, nicht ganz so viele Geräte wie vielleicht in Stuttgart und der Zustand der Gewichte und der Zustand der Geräte ist nicht ganz so top. Also was das Fitnessstudio angeht, bin ich auf jeden Fall nicht im versnobten Düsseldorf gelandet.
Ja, okay, aber da bin ich ja angekommen mit meinem Fitnessabo. So, ja. Ich finde das auch super, weil ich habe hier so ein allseits beliebtes Multisportangebot, womit man nicht nur pumpen gehen kann, sondern halt auch andere Sachen machen kann. Ich versuche dich da immer noch von zu überzeugen. Also Jona hört Podcast eh nicht und der kriegt sein Geschenk heute Abend. Deswegen kann ich es dir verraten. Jona kennt ihr ja vielleicht, der ein oder andere von meinem Social-Media-Auftritt oder weil er ein Spontent-Ultra ist. Hatte letzten Montag Geburtstag und wir schenken ihm von dieser ominösen Multisport-Freizeit-Veranstaltungskette einen Gutschein für einen Monat, dass man da mal zusammen eine Runde pumpen gehen kann und dann aber auch zusammen in die Sauna, zusammen irgendwie Trampolin springen gehen kann. Finde ich auch ein richtig gutes Geschenk. So, wenn man selbst irgendwie
sehr
so
gutes
eine
Geschenk, ja.
Multisport-Veranstaltungskette hat und dann sagt so, yo, ich will mit meinem Freund da irgendwie pumpen gehen und bei Jona passt es gerade ganz gut, weil er will sowieso ein bisschen mehr Sport machen. Wir wollen das dann irgendwie zusammen durchziehen, dann ist es halt echt nice, dass man damit dann zusammen los kann.
Na, für mich ist es, ich bin da leider immer noch, und also ich finde das Produkt, jetzt wir können es ja einfach sagen, das Produkt Urban Sports Club ist ein gutes Produkt.
Also, es gibt aber noch andere Anbieter. Das habe ich tatsächlich erst letztens gelernt. Ich dachte, Urban Sports wäre so ziemlich das Einzige am Markt dafür.
Ja, also nochmal, ich bin ein großer Fan davon. Es ist mir einfach leider zu teuer. Ich glaube, ich zahle gerade einen Zehner, weil ich ein gutes Abo habe bei dieser anderen großen gelben Fitnesskette. Deswegen, und die gibt es ja auch in jeder Großstadt. Ich glaube, in Düsseldorf hast du 3 oder 4 Fitnessstudios. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt für mein Fitnessstudio anfangen muss, eine Dreiviertelstunde durch die Weltgeschichte umherzufahren. Dann wäre ich natürlich auch bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Aber solange es diese Fitnessstudios geht, und ich meine Gott, am Ende geht es darum, ein paar Gewichte zu bewegen. Und das kannst du in jedem Fitnessstudio machen. Deswegen sehe ich es noch nicht ein, jetzt, weil ich eben einen laufenden Vertrag habe, da rauszugehen und jetzt in Urban Sports Club reinzugehen. Ansonsten, ich glaube, man kann nicht Fan sein von diesem Produkt.
Ja, stimmt schon. Aber also der Preis ist halt ein Hemmschuh, ne? So, ja. Ich zahle dafür 60 Euro im Monat, aber ich habe vorher für mein Gym, glaube ich, 65 bezahlt. Deswegen war das für mich quasi eine Ersparnis, die ich mir da aufgebürdet habe. Aber ja, also es ist halt schon ganz cool. Vor allem halt auch für uns, wenn du dann irgendwie unterwegs bist und dann in einer anderen Stadt
das
bist,
ist es halt.
Du dann auch nochmal was machen kannst. Aber mit dieser großen gelben Sportkette hast du es meistens auch, dass du da gar keinen Grund hast, das Gym zu wechseln.
Also liebe große gelbe Sportkette oder Urban Sports Club, wenn ihr Lust habt hier. Ihr habt doch 2 Sportbegeisterte, die rein theoretisch sponsorbar sind.
Ja, das ist so. Da würde ich sogar Werbung für machen, glaube ich, weil ich das Produkt echt eigentlich ganz gut finde. Aber das ist ja sowieso, wenn man dahinter steht, dann fällt es ja auch ein bisschen einfacher. Und wenn wir dann schon dabei sind, was die Themen bei uns im Auto waren, weil wir sind ja zusammen in Hannover gewesen und dann auch zusammen aus Hannover zurückgereist und haben uns da natürlich über Gott und die Welt unterhalten. Und mit uns im Auto, weiß ich gar nicht, der ist vielleicht noch nicht ein so bekanntes Spontan-Gesicht, saß Tarik.
Tarik Badawi, genau. Wer in Timmendorf dabei war, hat Chord 2 kommentiert, macht bei uns ansonsten noch Paddel, ist quasi Werkstudent bei uns bei Spontan, studiert gerade in Köln an der Spoho Sportjournalismus. Genau, der war dabei bei der Icon League, wo wir ja waren, Spieltag 1 in Hannover, und da sind wir zurückgefahren.
Ist der Aufnahmeleiter, richtig?
Genau, ist Aufnahmeleiter, chillt so mit Eli und Schradin und ist mit den allen per Du. Wir hatten,
ich anders weiß als gar Martin, nicht, der Max Schradin siezen muss, als einziger Mensch im ganzen Raum.
Dadurch, dass ich ja quasi neu bin in dem Icon League Business und Schradin jetzt am Wochenende gar nicht dabei war, hatte ich noch keinen persönlichen Kontakt mit Max. Aber freue ich mich auf jeden Fall.
What drauf. Are the odds, dass du ihn das erste Mal konsequent siehst, wenn du ihn siehst? Das fände ich extrem
witzig. Sehr geehrter
witzig.
Herr Schradin.
Ja. Und nur mit sie, ihn nur siezt. So jeden anderen auch duzen. What are the odds kennst du, ja?
Ach echt, Bang, danke.
Ja, was weiß ich, es gibt genug Leute, denen ich das sage und denen ich erstmal dieses fucking Spiel erklären muss.
Okay, wir spielen What Are The Odds, ich finde das nicht so schlimm, wir machen What Are The Odds 5.
Okay, 3, 2, 1, 4. Boah, stark. Okay, gut.
Okay, gut.
Habe ich ein bisschen was über dich gelernt jetzt auch daraus. Ich bin Mentalist, was das Spiel angeht.
Es ist nicht nur, ich glaube, man kennt das. Wenn du What Are The Odds bis 10 spielst, sagen die meisten Leuten 3 oder 7. Wenn du What Are The Odds bis 5 spielst, sagen die meisten Leuten 4.
Ja, und wenn ich das erste Mal mit jemandem spiele, dann muss ich halt erstmal auf den Standard-Call gehen.
Ja.
So, und dann lerne ich aber schon was über den anderen, wie er spielt. So, ob er dann ein Standardspieler ist oder in welche Richtung das geht. Nächstes Mal besiege ich dich.
Okay, komm, kriegst einen zweiten Versuch. What Are The Odds bis 5, dass du mich einfach nicht besiegst?
Ja, gut, das ist jetzt, also jetzt ist...
Okay, nee, komm, wir machen das nächste Mal, wenn wir wieder um was spielen.
Ja, okay, wir machen es das nächste Mal. Finde ich in Ordnung, finde ich gut.
Wir driften schon wieder ab. Ich mag das aber, wenn wir im selben Raum sitzen, dann driften wir immer schnell ab.
Ja.
Wir waren bei unserer Rückfahrt aus Hannover und wollten über Tarik reden, weil wir über Sport geredet haben. Tarik studiert wie ich und wie du auch quasi Sportjournalismus und da ist es ja gang und gäbe, dass man eine Leichtathletikprüfung ablegen muss. Die Tabellen, das habe ich auch schon in diesem Podcast erzählt, sind wirklich schwierig, das ist jetzt nicht irgendwie groß rumheulen, sondern das sind wirklich heftige Leistungen, wo man sich auch gut drauf vorbereiten muss und auf die ich auch sehr, sehr stolz war, auf die du auch, glaube ich, stolz warst. Und dann sitzen wir mit Tarik Badawi im Auto und reden drüber, der eben diese Leichtathletikprüfung noch vor sich hat.
Und ich glaube, wir haben hier im Podcast auch schon 5-mal über Leichtathletik geheult.
Ja, es ist wirklich schwer. Und Tarik ist, also um einmal einzuordnen für diejenigen, die ihn nicht kennen. Ja, ich würde ihn als sportlichen Typen auf jeden Fall beschreiben. 1,83. Aber als wir dann mal so ein bisschen die Disziplinen durchgegangen sind, Bengt hat jetzt gerade vor dieser Aufnahme ihn als Lügner auf jeden Fall schon mal bezeichnet. Weil also Tarik Badawi hat uns erzählt, er läuft eine 11,7 auf 100 Meter. Also er ist quasi 2 Sekunden langsamer als Usain Bolt.
Er ist deutscher Usain Bolt.
Und dann, also, und das glaube ich ihm sogar, vielleicht noch an einem guten Tag, dann sind wir zum Hochsprung gekommen und Tarik Badawi hat mir erzählt, dass er 1,80 übersprungen hat und an den 1,85 gekratzt hat. Und nochmal, Tarik Badawi ist 1,82 groß, heißt, der springt so hoch, wie er ist.
Das ist einfach geisteskrank. Ja. Also ich habe es dir dann auch schon erzählt, so, bei mir ist, glaube ich, bei 1,50, 1,55 irgendwo Schluss gewesen, wo ich auch schon sage, ey, ist okay. So, da war ich zufrieden mit. Es ist jetzt keine Weltleistung, ne? So, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber Leichtathletik war bei mir im Studium dann am Ende eine, boah, jetzt muss ich kurz lügen, eine 3-3 und damit meine schlechteste Leistung
einfach im Studium. Einfach durchkommen, darum geht's.
So, aber ja, bei Leichtathletik heißt halt wirklich einfach 4 gewinnt und nicht 1,80 gewinnt, Alter. So, ja. Alleine mit diesen 1,80 bist du ja automatisch im 1-0er-Bereich.
Also ich erinnere mich, 1,75 ist bei uns die 1 gewesen. Ich bin über 1 und ich bin, ja wie gesagt, groß. Also was messe ich gerade? 1,93, 94 oder so. Und als ich mit Biegen und Brechen im dritten Versuch mit auch, also Latte quasi komplett mitgenommen, aber die ist irgendwie liegen geblieben, über die 1,67 gekommen bin,
ja.
Also war ich für mich fein. Ich werde nie in meinem Leben höher springen als das. Und ich dachte eigentlich immer, dass ich ein guter Springer bin. Ja, und Tarek ist wirklich 20 Zentimeter... springt fast 20 Zentimeter höher nochmal.
Ja, aber dann sage ich liegen gelassenes Potenzial. So,
ja, Tarek hätte so Zehnkämpfer werden sollen. Warum
erkennt man das dann nicht vorher? So, er muss dann ja doch schon irgendwo checken, dass er auch schneller ist als alle anderen, dass er höher springt als alle anderen, oder? Das kriegt man doch gerade im Jugendalter als kompetitiver junger Mann kriegt man das doch mit, oder?
Ja, eigentlich schon. Hätten wir dann hier vor 2-3 Wochen, letzte Woche war es, hätten wir nicht über Leo Neugebauer geredet, sondern genau, über Tarek Badawi als Zehnkampfsieger für den VfB, Leo Neugebauer, VfB-Athlet, habe ich jetzt auch wieder gelernt. Hast du ein bisschen Leichtathletik-WM verfolgt?
Boah, tatsächlich, also natürlich hat man ein bisschen was mitbekommen, ja. Aber so richtig aktiv hat man es einfach quasi nie gesehen.
Aber es ist eigentlich komisch, weil bei Olympia sind wir uns ja einig, ist Leichtathletik
das Geilste,
mega geil,
ja.
Da gucken es alle. Und ich finde diese gerade Leichtathletik-Großveranstaltungen wie Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, natürlich jetzt auch, weil sie in Tokio waren, das ist... Ja. zeittechnisch ein bisschen schwierig gewesen, aber ich habe auch live kaum was mitbekommen. Also den Zehnkampf habe ich mir dann tatsächlich den letzten Tag live reingezogen, also gerade den letzten 1500 Meter Lauf, weil das dann irgendwann, glaube ich, 12 oder 13 Uhr relativ gut zum Mittagessen kam. Aber ansonsten habe ich auch wenig mitbekommen, aber auch darüber haben wir im Auto ein bisschen gesprochen. Also Zehnkampf schon mal, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ist die Königsdisziplin.
Ja,
einfach in jeder Disziplin so gut zu sein, dass du quasi competen kannst. Und dann haben wir uns über Stabhochsprung unterhalten, wo ich jetzt nochmal ein Video gesehen habe. Und ich meine das wirklich ernst. Ja, ich wusste, dass der Bre 6,31 Meter hochspringt. Das wusste ich, aber dann hörst du halt diese Zahl. Ich habe jetzt dieses Video gesehen, quasi von der Seite aufgenommen, wie fucking hoch das ist.
Ja, es ist krank. Also es ist ja wirklich komplett krank. Das ist ja, könntest du jetzt sagen, wie hoch das Haus ist, in dem du gerade wohnst? So, weil ich finde, man hat für sowas einfach überhaupt keine Relation. Ich glaube, so 6,30 Meter ist halt so ein normales Einfamilienhaus einfach. So ein Haus, wo eine Familie drin wohnt, so, und der Bre springt da drauf. So, der springt da einfach wirklich drauf. Das muss man sich überhaupt erstmal vorstellen, wie hoch diese 6 Meter überhaupt sind. Drei Menschen, die übereinander gestapelt sind, sind nicht so groß wie das, was der Mann springt.
Ja, ich finde, also wir hatten es dann auch in Hannover in dieser Halle, wo dann quasi die Leute beim Aufbau oben im Oberrang rumgehampelt sind. Und der Oberrang war, glaube ich, in Hannover so auf 12 Meter. Mhm. Und das war, also da reden wir wirklich von richtig, richtig hoch. Und dann aber auch sich so zu denken, ja, okay, die Hälfte davon, das ist immer noch krank hoch. Und der springt da eben mit seinem Stab drüber und fällt ja dann aber auch aus der Höhe wieder runter. Da habe ich auch schon also nochmal massivsten Respekt für bekommen, als ich so drüber nachgedacht habe.
Aber du hast dich ja auch da ein bisschen schlauer gemacht. Ne? Also, gibt es Limits? So, gibt es Limits für Stabhochsprung? Weil bei Amand Duplantis, wir können jetzt auch mal guessen, so ich sag, sein Limit liegt bei 6,46.
Der würde 6,50 schaffen.
Der sieht wirklich immer viel Platz dazwischen. Und vor allem, der kann ja auch wahrscheinlich immer noch besser werden. So, mit seinen Herausforderungen wird er dann wahrscheinlich auch wachsen. Glaubst du, im Training springt er Maximalleistung?
Nee, aber das ist ja zumindest mal gezwitschert worden, dass er im Training auf jeden Fall höher springt als Weltrekordhöhen. Ist er auch.
Ja.
Also logisch, wie gesagt, wir haben es auch nachgeguckt. Ich glaube, der hat jetzt 14 Mal den Weltrekord gebrochen.
Ja.
1,4 Millionen in seine Tasche hat er sich verdient, weil er ja quasi für jeden neuen Weltrekord immer wieder 100.000 bekommt. Ich sage, 6,50 sind möglich und das haben wir dann auch nachgeguckt. Es gibt rein theoretisch keine Begrenzung, also was die Länge des Stabes angeht, aber das ist dann auch Physik-Grundkurs, wenn der Stab länger wird. Dann brauchst du natürlich auch eine ganz, ganz andere Anlaufgeschwindigkeit oder generell einen anderen Kraftaufwand, um den zu bedienen.
Ja, so ein längerer Stab, der würde dann tatsächlich auch eher brechen als ein kürzerer Stab. Und um den dann stabil zu machen, muss er schwerer werden und was auch immer. Also da gibt es bestimmt schon schlaue Leute, die sich da irgendwie Gedanken darüber gemacht haben. Aber Materialien entwickeln sich ja auch immer weiter, ne?
So 100%.
Dass die Leute da dann drin sind und irgendwann vielleicht einen Carbon-Stab machen, der 8 Meter groß ist und man dann einfach einfach 15 Meter hochspringen kann irgendwann. Aber ja, bis dahin sind wir mal gespannt, was bei Duplantis da noch passiert. Aber ich glaube, die 6,50, nee, ich glaube erstmal noch nicht dran. Also so, und wir werden ja auch mindestens nochmal 15 Leichtathletik-Meetings brauchen, bis wir das rausfinden, damit er da dann seinen Weltrekord noch 19 Mal brechen kann bis dahin. Aber es sieht zwar schon nach viel Platz aus, ich glaube aber, irgendwann ist das Limit erreicht. Und ich glaube, das liegt bei 6,46.
Apropos Limits erreicht, ich weiß, wir haben da auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ich habe jetzt, glaube ich, oh, wann war das? Vor einer Woche oder so habe ich einen Zeitungsartikel, einen relativ ausführlichen über diese Enhanced Games gelesen, die jetzt ja dann, also nicht super in den Startlöchern stehen, aber ich glaube, nächstes Jahr ist es dann soweit. Und gerade bei den Schwimmern ist das scheinbar ein Riesending. Also Leichtathletik hält sich ja noch in Grenzen, da bleiben die meisten schon dann bei der, ich nenne es einfach, also bei der richtigen Leichtathletik, bei der fairen, bei der quasi dopingfreien Leichtathletik. Aber gerade bei Schwimmern ist das scheinbar ein Ding, dass da wirklich, also so Olympia-Silbermedaillengewinner aus Paris oder so, dass die sich dafür entscheiden zu sagen, ey, das Geld, was ich da bei den Enhanced Games gewinnen kann, wenn ich einen Weltrekord aufstelle, und dann kriegen die, glaube ich, 1 Million. Mhm. Also wenn du 50 Meter Freistil den Weltrekord quasi brichst, kriegst du 1 Million. Sag ich, da kann ich mein Leben lang quasi schwimmen, wie viel ich will. Ja. Das gewinne ich nicht. Und
er kann auch sein Leben lang schwimmen, wie er will. Leon Marchand wird da halt trotzdem nicht besiegen. Dann gönn dir.
Und deswegen, aber da habe ich auch drüber nachgedacht, ob das, also findest du das verwerflich zu sagen, ey, du bist jemand, der quasi dein Leben lang also sauber Sport getrieben hat und der jetzt sagt, ey, okay, um auszucashen und quasi dann auch dann wirklich mal das Leistungsmaximum eben mit Mittelchen herauszutesten, findest du das in Ordnung?
Ja, ich finde es in Ordnung. Man muss sich halt auch aber dann einfach nur bewusst sein, dass man seine Sportkarriere für ein Risiko wegwirft. So, weil ich glaube schon, also keine Ahnung, wie es da biologisch funktioniert, ne? So, und auf was sie dann stoffen dürfen, aber tendenziell, du musst ja komplett clean sein, um dann bei olympischen Disziplinen anzutreten. Und wenn da dann irgendwas nachgewiesen wird, dann bist du halt 4 Jahre.
Die sind raus. Also jeder, der da mitmacht, der wird auch nie wieder, auch belegt, der wird nie wieder normalen, sauberen Sport machen dürfen.
Ja, natürlich. So, und das ist ja ein Risiko. Und es ist ja nicht garantiert, dass du dann tatsächlich diese Weltrekorde brichst. Es ist ja nicht garantiert, dass du es schaffst, dann der Beste der Welt zu werden. Und da muss einfach jeder wissen, ob es einem das Risiko wert ist. Also ich vergleiche es halt so ein bisschen, wo du jetzt gerade auscashen sagst, mit nach Saudi-Arabien wechseln beim Fußball, so, weil das ist ja auch, das halte ich dann für eher moralisch verwerflich, aber da merkst du, also da weißt du dann ja auch so, ja mein Gott, wenn ich jetzt das 15-fache meines Gehaltes bekommen würde für dieselbe Arbeit, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig, dass ich mich dann dafür entscheide, ja nee, Düsseldorf ist mein Leib und Leben. So, und da kannst du ja einfach nichts gegen sagen. So, das ist ja deren Entscheidung und das ist ja auch vollkommen legitim. Und deswegen ist es schon, also nö, ich finde es nicht moralisch verwerflich, ich finde es riskant, weil dir diese Million nicht garantiert ist.
Ja, ich weiß es noch nicht. Ich finde, also mein erster Gedanke war auch so wie du, ja, deren Körper ist deren quasi auch ist deren Leben und 1 Million, also mein Gott, das Leben zu verändern für jeden. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto eher sage ich, man als Profisportler, der quasi auch aus diesem System ja irgendwie, also natürlich der dem System extrem viel gegeben hat, aber der da natürlich auch extrem viel draus gezogen hat. Die werden ja auch irgendwelche Sportförderhilfen bekommen haben in ihrer Jugend. Und da sage ich, also weil du trittst das System ja mit Füßen. Du trittst eigentlich dem sauberen Sport, dem du dein Leben irgendwie so anvertraut hast, trittst du ja quasi einfach in die Fresse und sagst, ja gut, ist mir eigentlich alles egal, was ich damals gemacht habe. Jetzt geht es mir halt drum irgendwie andere sportliche Leistungen zu erbringen. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr sage ich, dass das eigentlich, also dass ich das tatsächlich auch moralisch verwerfbarer finde, als wenn man jetzt nach Saudi-Arabien geht und da nochmal einen guten Vertrag unterschreibt.
Sehe ich dann tatsächlich ein bisschen anders, weil ich sage, man steckt mehr rein in dieses Sportsystem, als man da rausbekommt. Also, weil guck dir mal an, wie lange es braucht, um tatsächlich Profiathlet zu werden, wie viel du deiner Kindheit da aufgibst.
Ja, und aber genau, das ist ja, aber selbst wenn du jetzt viel reinsteckst, dann steckst du das ja alles rein und machst diese ganze Arbeit um sauberen Sport zu und bist ja auch irgendwie, ich habe da noch, bist ja auch schon irgendwie ein Vorbild. Also was ist das für eine Vorbildfunktion, wenn man dann Kindern jetzt in den nächsten Jahren sagt, ja gut, es reicht halt, oder also, es werft euch Pillen ein, damit ihr halt Weltrekorde bricht. Das ist ja eine scheiß Vorbildfunktion.
Ja, verstehe ich. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, dann hat der Sport in den letzten Jahren einfach auch viel zu wenig gemacht, um seine Sportstars dann auch entsprechend zu ehren. So, weil dann opferst du dein Leben einer Sportart, um dann am Ende trotzdem nur irgendwie knapp über Wasser zu bleiben, dass du dich in alle Richtungen Richtung irgendwie umgucken musst und dann siehst du, dass ein drittklassiger Fußballer das Zehnfache deines Gehalts verdient. Ja, safe. So, und dann hat das Sportsystem es nicht geschafft, diese Stars, diese Vorbilder so zu ehren, dass die Alternative überhaupt nicht attraktiv ist. So, dass es nochmal viel mehr kosten würde für diese Enhanced Games, die Profiathleten rüberzuholen. Und wenn du es da dann als Sportsystem geschafft hättest, eben nicht den Fußball als Alleinstellungsmerkmal dann darzustellen und nicht nur den heiligen Fußball mit Millionenbeträgen zu vergüten, dann wäre das gar kein Thema. So, und da sage ich, tritt das Sportsystem seine Athleten mit Füßen.
Ja, ist klar, also ich verstehe, wo du herkommst, da gerne mal. Da bin ich tatsächlich mal wieder offen für Meinungen. Also entweder bei uns im Discord-Kanal rein oder bei Insta. Also da antworte ich sogar dann gerne, wer da eine fundierte Meinung hat. Finde ich ein spannendes Thema, deswegen wollte ich es hier einmal anbringen.
Nee, ist es auch. Also keine Ahnung, ne? Gibt da halt einfach zwei Seiten so und da sage ich dann schon, gut, dann sind sie halt auch nur Menschen, ne? Und wenn sie dann die Möglichkeit haben auf einen Easy Exit, es ist ein eigenes Risiko, was du eingehst. So. Und das muss dann jeder wissen, ob es einem selbst was wert ist. Gut.
Apropos Easy Exit. Mhm. Es gab einen Exit, der sich angebahnt hat in der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach, auch wenn wir jetzt nicht groß über die Personalie an sich reden müssen, also Don Rollo, Ronald Wirkus, Geschäftsführer Sport gewesen bei Gladbach, quasi jetzt natürlich auch durch die Julian-Weigel-Geschichte auf Malle, viel in den Medien gewesen, zurückgetreten.
Florian Neuhaus,
stimmt. Wie komme ich jetzt auf Julian Weigel?
Ja gut, also Julian Weigel ja auch keine irrelevante Person bei Gladbach gewesen. Der ist doch in die Wüste gewechselt,
oder? Der ist nach Saudi-Arabien. Ja, das ist es. Ich hatte die ganze Zeit gerade Saudi-Arabien im Kopf. Ja. Aber meinte natürlich Flo Neuhaus und wollte mit dir natürlich kurz über Gladbach reden. Die wirklich dem Tal entgegenschlittern. Also nachdem, gut, am Ende ist es nur ein 4-6 zu Hause gewesen. Ich glaube, alle haben es mitbekommen, 6-0 hinten gewesen. Ja. Nach, glaube ich, 50 Minuten gegen Eintracht Frankfurt.
Ja.
Und du kannst dir auf die Schulter klopfen, weil du das in unserer Saisonprognose zumindest auch mal angebracht hast, dass Gladbach eine schwierige Saison spielt.
Ich habe zumindest mal skizziert, dass es aktuell einfach deutlich mehr negative Nachrichten aus Gladbach gibt, als irgendwas Positives zu vermelden. Und das hat sich halt leider auch einfach durchgezogen. Es zieht sich bis heute durch. So diese komplette Arbeitsverweigerung gegen Eintracht Frankfurt in den ersten 47 Minuten war so ziemlich eine der schlechtesten Bundesliga-Performances, die ich in den letzten Jahren jemals gesehen habe. Und das finde ich dann schon auch einfach krass, weil es sich so angedeutet hat und weil ich echt noch nicht das Gefühl habe, dass es der Tiefpunkt von Borussia Mönchengladbach war. So, weil, was soll denn da passieren? Es kommt ein neuer Trainer und da ist überhaupt kein Trainereffekt irgendwie zu sehen. Gut, es ist in Anführungsstrichen nur Eugen Polanski. So, es ist nicht Raoul, den sie dann da plötzlich an die Seitenlinie gestellt hat, der wahrscheinlich sogar gut bedient gewesen wäre, wenn er dann selbst noch die Schuhe geschnürt hätte. Aber das war ja von vorne bis hinten einfach nichts. Da war kein Wille, da war kein Können mit dabei und das war einfach eine komplette Arbeitsverweigerung. So, und wenn man halt sieht, wie sich Borussia Mönchengladbach jetzt die letzten 5 Jahre entwickelt hat, so, die waren ja wirklich in diesem epischen Showdown gegen Inter Mailand, saßen dann selbst noch vorm Handy und haben The Zone geguckt, um zu gucken, ob sie dann weiterkommen, und dann war Manchester City halt eine Nummer zu groß. Aber du hast dich mit Manchester City gemessen. Ja, und jetzt rutschst du hinter Heidenheim in der Liga ab. So, der Downfall ist halt krass, der ist wirklich komplett real. Und du hast jetzt gerade nicht mehr groß die Möglichkeit, dass da das personell noch irgendwie rumzureißen. Musst halt irgendwie hoffen, dass dein Coach was von den Enhanced Games gelernt hat und seine Spieler sauber stoffen kann. Weil, also so, das ist ja nicht Bundesliga-tauglich, was da gerade passiert.
Nö, also, und du hast jetzt ja nach 5 Spieltagen hast du alles ausgetauscht, was du austauschen kannst. Ja. Also du hast quasi deinen Trainer einmal gewechselt, hast jetzt deinen Sportvorstand einmal gewechselt. Mannschaft kannst du nicht wechseln, das hättest du im Sommer machen müssen. Und trotzdem ist ja dann auch, wenn du auf die, natürlich, ey, Frankfurt, sehr, sehr guter Gegner. Aber ansonsten, du verlierst zu Hause 4-0 gegen Bremen, du schießt zu Hause gegen HSV kein Tor, verlierst gegen einen damals wirklich noch bodenlosen VfB Stuttgart mit 1-0. Deswegen, ich sag ja auch nicht, die spielen sich gegen die Bayern oder gegen Dortmund oder so, sondern das sind ja alles Namen, wo du eigentlich sagst, okay.
Ja, es ist halt zumindest mal Bundesliga-Mittelfeld, ne? Ja. Also, ich muss gleich nochmal gucken. Da war ein anderer Gegner dabei, die halt tatsächlich nur gegen Wolfsburg, Heidenheim, den HSV und Köln gespielt haben, wo du dann sagst, okay, gut, das sind jetzt eher mal die niederen Gegner. Ich glaube, das war Heidenheim mit seinem Saisonstart. Und da ist es halt schon nicht zusammengelaufen. So. Und bei Gladbach ist es ja zumindest mal Bundesliga-Mittelfeld. aber dem Bundesliga-Mittelfeld laufen die gerade so weit hinterher.
Und es geht ja auch um die Art und Weise. Also bestes Beispiel ist das Spiel gegen Frankfurt, wo, wenn du es nicht gesehen hast, und ich habe es nicht gesehen, sondern habe irgendwann abends halt klassisch, als wir in Hannover waren, aufs Handy geguckt, Kick-App aufgemacht, dann siehst du erstmal 6-4 und denkst, okay, ja, wildes hin und her. Dann gehst du aufs Spiel und siehst nach 47 Minuten 6-0. Und dann kannst du dir von den 4 Toren, sag ich dir auch ganz ehrlich, ich hoffe, den Fehler wird man in Gladbach nicht machen, kannst du dir nichts von kaufen. Wenn Frankfurt getryhardet hätte, dann hätten die die zweistellig aus dem eigenen Stadion geschossen.
Ja.
Und deswegen, zu Recht schrillen da alle Alarmglocken. Bin sehr gespannt, ob die das Ruder da rumreißen können, aber aktuell ist das, vor allem weil Heidenheim jetzt ja auch anfängt, plötzlich ein Spiel zu gewinnen. Also am Wochenende gegen Augsburg muss bei Gladbach wirklich Untergangsstimmung sein und das auch vollkommen zu Recht.
Ja, das ist definitiv so. Ich meinte gerade übrigens nicht Heidenheim, sondern ich meinte Augsburg. So, aber ist dann ja auch gute Überleitung, weil es bei Augsburg halt auch einfach krass bergab geht. Ne? Also wenn du dir die letzten Augsburg-Wochen anguckst, da war das Bayern-Spiel, wo Augsburg gerade noch gesagt hat, wir sind ja auf einem Niveau, wo Sandro Wagner, was ihm wirklich jeden Tag gerade so heftig um die Ohren gefeuert wird. Ja,
das stimmt.
So, und danach verlierst du auf Pauli. Du verlierst zu Hause in Überzahl gegen Mainz und verlierst jetzt gegen Heidenheim, wo ich dann auch sage, wenn nicht gegen die Gegner, gegen wen denn dann? So, aber das ist halt nochmal ein anderes Thema. So, und bei Gladbach sehe ich es aber gerade auch dann schon eher krachend. Aber ja, mal gucken, wenn da jetzt ein Effekt kommt, dann habe ich echt ein paar Teams, wo ich mir über die gesamte Saison nicht sicher bin, was die leisten können. Und das kann halt das große Glück von Borussia Mönchengladbach sein. Also dieses Jahr ist es schon möglich, zwei Dümmere zu finden.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe zwei Szenen mitgebracht, wenn wir mal wieder über Schiedsrichter reden oder generell über Schiedsrichterentscheidungen, beide am Sonntag. Lass uns mit Demirovic, Elfmeter gegen Köln anfangen, wo ja das Geschrei groß war, der läuft weiter, das kann doch kein Foul sein. Ich muss sagen, wir saßen in der Icon League, hab das Spiel eines der, wirklich mal seit langer Zeit, dass ich ein VfB-Spiel nicht live gesehen habe, weil ansonsten hat es irgendwie immer gepasst, auch in Timmendorf hat es irgendwie gepasst, dass ich da gerade Pause hatte. Auf jeden Fall das Stuttgart-Spiel in Köln konnte ich nicht live sehen. Und hab da quasi nur einen Live-Ticker mitgelesen und dann natürlich aber auch auf Twitter quasi die Reaktion mitbekommen. Und da war ja der Aufschrei wirklich riesig, wie es denn sein könnte, dass dafür Elfmeter gegeben wird. Natürlich vor allem aus der Kölner Bubble. Und muss sagen, nachdem ich jetzt auch im Nachhinein mir den Live-Kommentar von DAZN in dem Fall nochmal angehört habe oder generell auch ein, zwei andere Medienechos, dass ich tatsächlich schockiert bin. Weil wir reden Woche für Woche drum, dass Spieler nicht beim kleinsten Kontakt hinfallen sollen und dass sie weiterspielen sollen und dass sie dafür auch bitte nicht bestraft werden sollen.
Ja.
Und jetzt passiert genau das, dass jemand nicht hinfällt, sondern probiert weiterzuspielen und es dann für mich einen korrekten Eingriff vom VAR gibt und wirklich extrem viele Leute meinen, dass das für sie kein Elfmeter ist. Und da bin ich etwas überfragt.
Ja, ich auch. Also da checke ich überhaupt nicht, wo es jetzt herkommt, dass wir uns überhaupt darüber unterhalten, dass es kein gerechtfertigter Videobeweiseingriff gewesen sein soll. Also er erkennt ein klares Foulspiel und ein Demirovic, der versucht es wenigstens, aber ja, er wird dadurch natürlich trotzdem irgendwie aus dem Tritt gebracht, 100%. Aus dem Rhythmus gebracht. Und dann ist es ein Tritt im 16er, er trifft seinen Gegner und was brauchst du nur noch mehr? So, das ist alles, was man als Argumentation braucht. Und jeder, der sich darüber beschwert, soll sich bitte einfach mal Marvin Schwebe angucken. Marvin Schwebe, wie er dann ruhig zum Schiri hingeht und fragt, habe ich ihn getroffen? Er sagt, hab mir die Bilder angeguckt, du hast ihn getroffen. Er dann sagt, ja, scheiße gelaufen. Gut, dann ist es ein Elfer.
Und vor allem Schwebe stellt sich ja danach sogar ins Interview und sagt, und der Wortlaut ist wirklich, den musst du geben. Das ist nicht, den kannst du geben, sondern den musst du geben.
Ja, und wenn das ein Marvin Schwebe sagt, was willst du denn noch? Den Leuten von außerhalb ein, das revidieren zu wollen. Ja, nee, Bro, es ist ein Elfer.
Ja, das fand ich auf jeden Fall durchaus belustigend. Und dann selbes Spiel oder selber Tag, spätes Spiel Union gegen HSV. Hast du die rote Karte, ich glaube 92. Minute oder so?
Ich habe sie hier gerade offen,
weil
ich habe es nicht selbst gesehen.
Dann mach mal Live-Reaction, was sagst du?
Okay, also da steigt der Fabio Vieira hoch und kriegt dann gleich eine rote. Also im ersten Augenblick habe ich wirklich gar nicht gesehen, was da gewesen sein soll. Oh, da habe ich gesehen, was gewesen sein soll. Eieieiei. Ja, das ist nur rot, ne?
Aber er trifft ihn halt nicht richtig, ne? Also, aber der Fuß ist natürlich extrem weit oben, aber er trifft ihn am Ende nicht.
Ja, also ich glaube, Tom Rothe ist es ja, den er da trifft oder dann nicht trifft oder was auch immer. Ja, aber am Ende selbst schuld. Also, ja,
sag ich nämlich auch.
Er macht da viel draus, der Unioner. Aber am Ende, wenn du mit deinem Bein auf Kopfhöhe unterwegs bist und den Gegner triffst, dann ist es rot. So, ja. Wenn du ihn nicht triffst, ist es gefährliches Spiel und gelb. Wenn du ihn triffst, ist es rot. Da habe ich kein Mitleid mit. Und da kann auch keiner sagen, den sieht er ja nicht kommen. So, er sieht, dass da einer anrauscht. Er entscheidet sich trotzdem dafür, mit dem Fuß auf Kopfhöhe hinzugehen. Und dann sage ich auch, gut, was willst du mehr? Also wenn er ihn dann trifft, dann ist es rot.
Okay, dann sind wir bei beiden Schiedsrichterentscheidungen dieses Wochenende mal einer Meinung. Das ist auch schön.
Und wo auch, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland einer Meinung war, außer Robin Zentner, war seine rote Karte. Das war wirklich, es war der schönste Platzverweis seit Paulo Ottavio. Also ich glaube, wir erinnern uns zumindest mal die Fußballfans. Wenn ihr euch nicht erinnert oder wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt euch Paulo Ottavio rote Karte auf YouTube an, also wie er über 40 Meter sprintet und seinen Gegner mit einer Schere niederringt. Und auf ähnlichen Spuren war Robin Zentner das Wochenende gegen Karim Adeyemi unterwegs, der den Ball clever an Zentner vorbeilegt und Zentner ihn wirklich eiskalt umholzt. Es war einfach so ein blitzsauberer Platzverweis. Es war wunderschön. Ja. Aber was ich dann wirklich nicht checke, wie kommt ein Robin Zentner dann auf die Idee zu diskutieren?
Ja, es ist halt wahrscheinlich so naturell der Fußballer, dass man da trotzdem mal irgendwie diskutieren muss. Aber ich glaube, wenn er sich die Szene im Nachhinein auch anguckt, dann würde er auch gewusst haben, dass da Rot tatsächlich unvermeidbar war.
Ja, aber wenn wir dann schon bei der Szene sind, dann mal einmal ein kurzes Wort zu Karim Adeyemi.
So, ja, wir können generell noch mal kurz über den BVB reden, weil wir
muss man.
Letzte Woche auch schon gesagt haben, die Wochen der Wahrheit. Also jetzt geht es ja quasi weiter Champions League und dann kommen auch bald schon die Bayern. Aber auch das wieder, Mann, gegen Mainz natürlich dann ein Mann mehr, aber die rote Karte passiert ja quasi erst hinten raus.
Ja.
Also zu dem Zeitpunkt steht schon 2-0. Das ist weiterhin, man kann nur lobend über diesen Kovac-BVB reden. Das ist also nach einem Holper-Saisonstart da zu Hause oder auswärts in Hamburg gegen St. Pauli. Seitdem ist das wirklich top vom BVB.
Ja, und da muss man einem Niko Kovac vorerst mal vorsichtig auf die Schulter klopfen. Ja. Da muss man ihm da wirklich gerade mal sagen, gut gemacht. Aber auf der anderen Seite bitte ich auch um große Vorsicht, da jetzt zu viel reinzulesen, weil am Ende muss man sich dann halt auch die Gegner angucken, gegen die sie gerade performt und gewonnen haben. Also in der Bundesliga gerade noch ungeschlagen, generell diese Saison noch ungeschlagen, aber die Bundesliga-Gegner waren St. Pauli, Union Berlin, Heidenheim, Wolfsburg und Mainz. So, und diese fünf Gegner, wenn dann am Ende wieder 12 Punkte in der Bundesliga fehlen, sprichst du genau über diese fünf Gegner, dass du da deine Hausaufgaben machen musst. Da jetzt Props, ja, muss man
deswegen die Hausaufgaben die machen sie dieses Jahr. Das haben sie die letzten Jahre nicht gemacht. Das waren genau die Gegner, gegen die Dortmund immer mal wieder was liegen lassen hat.
Da kann man sie jetzt halt leider nicht rausnehmen, dass sie gegen diese Gegner nichts liegen lassen, weil du gegen St. Pauli eben dumm noch aus einem 3-1 ein 3-3 kassierst, weil du gegen Juve in der 84. Minute aufhörst, Fußball zu spielen und zu verteidigen. So, und die Krankheiten müssen sie halt noch rausbekommen. Aber solange es dann nur dazu führt, dass das Ding unentschieden endet und sie nicht verlieren, okay. So, und das sind halt die Sachen, die müssen sie gewinnen, dann ist die Champions League sicher. Und jetzt kommen halt die Aufgaben, wo es dann auch langsam, wo man dann wirklich sehen kann, kann es langsam in Richtung Meisterschaft gehen oder nicht? So, was ist da möglich? Weil jetzt die nächsten Gegner von Borussia Dortmund. Wir gehen mal bis zum 22.11. So, du hast Athletic Bilbao, RB Leipzig, FC Bayern, Kopenhagen auswärts, Köln zu Hause, Frankfurt,
Augsburg, City. Das reicht mir Augsburg, sogar schon. Das heißt, es geht nur bis die nächsten drei Spiele, es geht nur bis zu den Bayern. Das ist für mich der erste wichtige Standort. Und wenn sie davon zwei gewinnen, sage ich, ey, okay, Real. Also dann reicht es mir. Gegen die Bayern kannst du verlieren. Bayern sind auch, also da will ich jetzt nicht mehr groß drüber reden. Die Bayern sind unfassbar. Ja, also in dieser Saison, das ist krank, was die mit den Gegnern machen. Also wir sind ja auf einem Niveau angekommen, wo die Spiele, ich meine, das waren sie in der letzten Saison, waren sie auch nicht spannend, aber die Bayern stellen ja mit ihren Gegnern, wenn die wirklich durchziehen würden, dann schießen die jeden Gegner aus dem Stadion gerade.
Ja, komplett.
Also und auch einfach durch die Bank weg. Und Werder Bremen ist jetzt ja kein unteres Beispiel aus der Bundesliga. Das ist einfach Bundesliga-Mittelfeld und die fahren da nach München und haben keine Chance.
Ja, so, und es zieht sich ja durch. Ne? So, das ist bei Bremen so, das ist aber auch bei Chelsea so. Und wenn die Bayern fit und gesund sind, sind sie eine der besten Mannschaften in Europa und das zeigen sie auch gerade, weil auch Harry Kane gerade der beste Harry Kane aller Zeiten
ist. Hast du die Statistik gesehen? Harry Kane hat, glaube ich, 100 Tore jetzt für die Bayern geschossen.
In 103 Spielen, ne?
Ja, und Konrad Leimer hat 100 Spiele für die Bayern gemacht und die sind beide in derselben Transferperiode gekommen.
Ich glaube, er hat eben noch nicht mal diese 100
Spiele gemacht. Oder noch nicht mal.
Das war halt auch, was er dann in der Pressekonferenz gesagt hat. So, wir sind zur gleichen Zeit gekommen und er spielt nicht so wenig, aber ist trotzdem noch weit weg davon, diese 100 Spiele zu machen. Ja, es ist gestört. Also der Typ ist wirklich komplett gestört. Und er ist für mich auch mit Abstand, mit großem Abstand, oder was heißt mit großem Abstand, aber mit Abstand der beste Stürmer der Welt. So, und das ist schon, ist ein Zeichen. So, und wenn der dann halt noch einen funktionierenden Michael Olise neben sich hat, ja, dann wird es aber auch ganz schnell dünn. Jetzt kommen ja auch schon die ersten Stimmen, dass geguckt wird, ob Jamal Musiala dieses Jahr schon wieder irgendwie einsatzfähig sein soll. So, da sage ich aus deutscher Brille, bitte nicht. Also lass den Jungen wirklich einmal komplett fit werden, weil es reicht ja auch so.
Apropos einsatzfähig, jetzt muss ich trotzdem nochmal nachgucken. Ich weiß, das ist jetzt ein wilder Sprung und ich will noch gar nicht so viel über die NBA reden. Aber Jason Tatum, wir haben über ihn, ich glaube, zu den letzten Playoffs mal kurz gesprochen. Die Celtics keine gute letzte Saison gespielt, weil sich Tatum eben die Achillessehne gerissen hat. In der ersten Runde direkt gegen die Orlando Magic. Ja. Achillessehnenriss ist eigentlich eine Verletzung, wo du gesagt hast, der Bre wird 20, 25, 26 kein Spiel machen.
Hat er die Aaron Rodgers, ich beschwöre, irgendwelche Untoten-Heilungen vollzogen und setzt auf was auch immer für Medizin und Ayahuasca-Therapien und plötzlich geht's wieder?
Oder? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich habe es mir jetzt gerade aufgemacht. Also nochmal, der wurde am 13. Mai, hat er sich seine Achillessehne gerissen. Natürlich direkt am Tag danach wird er operiert und bekommt wahrscheinlich die besten Ärzte des Landes. Aber nochmal, wir reden von einer Verletzung, die hat Klay Thompson, Kevin Durant, da sind, ich sag jetzt nicht Karrieren zugrunde gegangen, aber auf jeden Fall Saisons zugrunde gegangen. Das ist, mit dem Kreuzer ist das Schlimmste, was du dir quasi als Basketballspieler zuziehen kannst. Und ich habe gestern nämlich dieses Video gesehen als Tatum und dann rechne es jetzt quasi hoch, Mai.
Fünf Monate
später steht er wieder auf dem Court und macht, also basketballnahe Bewegungen, wo du sagst, ja gut, der kann quasi zocken. Und nochmal, ich habe mir jetzt quasi hier einmal auf Twitter diesen Thread durchgelesen. 24 Wochen. Du redest quasi von diesem 24-Wochen-Rhythmus. Und dann kann er wieder Sport machen. Das wäre Oktober.
Ja.
Oktober diesen Jahres.
Ja.
Und du hast eigentlich damit gerechnet, die Celtics, und das verstehe ich zum Teil ja, zum Teil auch nein, die Celtics haben ihren Kader auch so umstrukturiert, dass du eigentlich gesagt hast, okay, die werden diese Saison nicht auf Winning Basketball spielen, sondern so von wegen, okay, unser Superstar ist halt verletzt und deswegen tanken wir so ein bisschen. Und dass der wirklich 24 Wochen nach einer Achillessehnenverletzung wieder anfängt, Basketball zu spielen, das war für mich so dieser Hallo-Wach-Effekt, wo ich mir gedacht habe, ja gut, Alter, wir werden einfach, irgendwann werden wir 150 Jahre alt.
Ja,
also was medizinisch jetzt alles möglich ist, wenn du dir denkst, und vor allem, wir reden ja von, wann war die KD und wann war die Clay-Verletzung, das war vor 5-6 Jahren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir von vor 20 Jahren reden und damals war das eben so ein Season-Ending-Ding, sondern vor 5-6 Jahren hast du mit dieser Verletzung ein Jahr ausgesetzt.
Ja.
Und jetzt sind es einfach 6 Monate. Das, also du bist krank, 100% besser geworden.
Ja. Ich glaube 50%, aber immerhin. Jetzt, wenn du von einem halben Jahr auf
ein Jahr gehen willst, dann bist du. Aber quasi, wenn du andersrum gehst, dann bist du 100%. Ihr wisst, was ich sagen will.
Ja, nee, absolut. Das ist schon wirklich heftig. Also bin ich sehr gespannt. Und vor allem, wenn du jetzt dein Team so komplett umstrukturiert hast und dann aber trotzdem wieder deinen Superhelden da zurückbekommst, dann ist es ja schon auch einfach nochmal krass. Also kann man mal sehen, wie sich das da entwickeln wird. Cool.
Sehr gut. Gute Besserung, wenn du die noch brauchst.
Ja, wahrscheinlich schon. Haben wir noch irgendwas zum Fußball?
Ich habe nichts mehr.
Ja, wir können Sandro Wagner dann doch schon mal auf einen heißen Stuhl setzen.
Ja, das haben wir letzte Woche schon gemacht.
Ja, okay.
Gut, er hat jetzt verloren, muss irgendwann mal wieder ein Spiel gewinnen, aber heißer Stuhl ist es noch nicht.
Ja. Glaubst du nicht? Also ich sag, der muss jetzt am Wochenende ein Endspiel kriegen. Also, weil jetzt kommt Wolfsburg nach Augsburg und Wolfsburg spielt halt auch echt noch keinen krassen Ball. Ne? Also zumindest haben sie auf jeden Fall verlernt, dieses Tor zu schießen. Am Wochenende, ich habe einen Schein gemacht und 7 von 8 Tipps sind aufgegangen. Nur Wolfsburg, Leipzig, beide Teams treffen.
Über was unterhalten wir uns denn, Bengt? Ein Schein mit 8 verschiedenen Spielen geht nie auf.
Von denen 7 aufgehen?
Ja, geht nie auf.
Alle 8 gehen nie auf. Das Ding ist, es waren 2 Scheine und auf beiden hatte ich aber drauf, beide Teams treffen.
Also du hast beide
Leipzig
Scheine verloren.
Leipzig gegen Wolfsburg. Ja, genau. Aber es waren halt 8 Tipps, von denen sind 7 aufgegangen. Und Leipzig gegen Wolfsburg, was dann am Ende mit einer Ex-Goal-Quote von 2,5 zu 2,3 endet 0-1. Und dann denkst du dir wirklich, geisteskrank.
Klassiker.
Ihr habt mich alle hängen gelassen. Aber ja, ich glaube, ich sag, Sandro Wagner überlebt die Länderspielpause nicht. Hot Take.
Okay. Apropos hängen gelassen, dann reden wir mal wieder über mein Fantasy-Team. und springe kurz rüber in die NFL. Ich habe die nächste krachende Niederlage erlitten in Woche 4, nachdem ich wirklich, also auch, das war schon so ein Spieltag, da habe ich quasi Sonntag 15:30 losgelassen, als ich gesehen habe, dass ich meinen Running Back da auch noch verletzt habe. Ich bleib dabei. Ich habe letzte Woche eigentlich versprochen, dass ich mehr gucken will, mehr grinden will. Ich habe tatsächlich das erste Mal oder so viel geguckt wie noch nie. Also Sonntag Icon League ging ja so bis 11 und dann habe ich mir noch im Hotelzimmer die späten Spiele in der Red Zone angeguckt. Hat auch wieder Spaß gemacht. Also ich bleib da dran. Ich glaube, das wird jetzt schon was, dass ich wieder ein bisschen mehr Football gucken kann. Aber
gucken
also,
wir Wochenende zusammen? So Sonntagabend?
Kommt ich bin zurück? Sonntag in Hamburg.
Ah, Icon League.
Okay. Ja, schon wieder. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Aber fantasy-technisch bin ich leider also weit, weit abgeschlagen.
Ja, fair. Also du bist nach wie vor, glaube ich, der Einzige, der 0-4 steht.
Ich habe kein einziges Spiel gewonnen, ja.
Ja, letzte Woche warst du der Einzige, der 0-3 steht. Diese Woche bist du der Einzige, der 0-4 steht. Ich bin echt gespannt, was du da jetzt machen willst, damit sich das bessert. Bei mir war es okay, aber ich werde jetzt am Wochenende halt komplett verkauft, weil ihr wisst es, ich setze 100% auf die Green Bay Packers und I will die on this hill, also das nehme ich auch auf jeden Fall mit ins Grab. Aber die Packers haben jetzt Bye Week auch ultra beschissen, in Week 5 schon Bye Week zu haben. Das ist ja so, als hättest du zwei Bundesligaspieltage und würdest dann Länderspielpause
jetzt
machen.
Jetzt weißt du, wie ich mich fühle, jedes einzelne Mal.
Ja, das ist so. Aber dann hat parallel auch noch die Steelers und Aaron Rodgers auch Bye Week. Ich habe keinen Quarterback. Ich habe fürs Wochenende wirklich keinen Quarterback. Dann sind drei meiner Wide Receiver / Running Backs raus. Der Wide Receiver, auf den ich dann gesetzt hätte, war Tyreek Hill und der wurde für die nächsten zwei Saisons einfach mal getötet. Ach du Scheiße, war das
da auch nochmal. Also nochmal, um quasi die Szenerie heute Morgen hier im Büro abzuspielen. Wir haben ein bisschen über NFL geredet und dann meinte ich so zu Bank, ja, hast du die Tyreek Hill-Szene gesehen? Weil ich habe sie heute Morgen in meinen Verlauf gespielt bekommen, habe es mir einmal angeguckt, musste danach fast kotzen.
Ja.
Ich dir dann gesagt, wenn du sie nicht gesehen hast, das war ein ernst gemeinter Rat unter Freunden, guck sie dir nicht an. Was macht Bengt? Man sieht also, wir sitzen
ja,
quasi
aber
so.
Ja, also, sorry, was ist denn das für ein Rat? Natürlich guckt man sich das dann
ja,
an.
Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen so quasi diagonal im Raum. Ja. Und plötzlich höre ich nur so, wie Bengt auf der anderen Seite quasi einmal so auf seinem Drehstuhl komplett umdreht, sich zur Wand dreht und anfängt zu würgen, weil er sich eben die Tyreek Hill-Szene angeguckt hat. Deswegen jetzt nochmal ein ernst gemeinter Rat. Wer die Szene nicht gesehen hat, guckt sie euch nicht an. Das Bein steht irgendwo in Richtung Jericho. Der Mann wird leider wahrscheinlich nächste Saison kein Football mehr spielen. Also wirklich eine der Verletzungen, die wirklich extrem, extrem scheiße einfach aussehen.
Ja. Ja, das ist leider so. Also da kann man nichts wünschen, außer gute Besserung.
Ja.
Weil das war schon einfach absolut brutal. Den kann ich jetzt droppen aus meinem Fantasy-Team. Weil der wird sehr wahrscheinlich für eine sehr lange Zeit keinen Football mehr anfassen.
Ja.
Und ja, ist natürlich extrem bitter. Aber mein Gott, ist am Ende, was es ist. Und die Verletzungen gehören dann doch irgendwie dazu. Und
part of the game, ja.
Man kann nur hoffen, dass er da irgendwie dann zurückkommt und dass er sich davon erholt. Ja, aber ansonsten lief mein Fantasy-Matchup letzte Woche herausragend, weil ich habe gegen Jona gewonnen. Ich habe nicht nur gegen Jona gewonnen, ich habe ihn zerfickt. So, ich war sehr fair. Jona hatte Samstagnachmittag, habe ich auf sein Fantasy-Team geguckt und habe gesehen, er hat zwei Spieler, die raus sind. Also letzte Woche hatte er ja schon CeeDee Lamb, der raus war, hat da immer noch nichts dagegen gemacht. Und dann habe ich ihm am Samstag gesagt, ey, im Rahmen der Fairness,
du solltest dein
da
Team
schon
nochmal
reingucken. Du hast gerade zwei Inactive-Spieler. Also du musst jetzt niemanden droppen und einen neuen draften, so, aber guck halt mal, dass du einfach da ein paar Jungs aufstellst, die zumindest mal das Feld betreten werden. Hat er nicht gemacht und er hat trotzdem 104 Punkte geholt. So, das Stark. Ist trotzdem keine schlechte Bilanz. Und selbst wenn er noch getauscht hätte,
gegen
dann hätte
Bengt-Kunkel reicht es einfach nicht.
Ja, er hätte im besten Fall 30 Punkte dazu bekommen.
Das reicht einfach nicht gegen
und
Bengt-Kunkel.
Dann wären es 134 Punkte gewesen, aber ich habe 142. I'm sorry. Ich hab halt meine Superhelden auf dem Feld. Und die lassen mich nicht hängen. Bis auf alle Spieler, die jemals ein Trikot der Baltimore Ravens angehabt haben.
Ja, das ist die gute Brücke. Lass uns einmal kurz über Sportliche reden, weil das war ja quasi der Krisengipfel schon an Spieltag 4 mit den Ravens und den Chiefs, also Patrick Mahomes gegen Lamar Jackson. Deutlicher Sieg für die Chiefs und die Ravens stehen tatsächlich nach 4 Spieltagen bei 1-3. Ich glaube, die Quote auf Teams, die mit dem Rekord noch in die Playoffs gehen, sind unter 5%.
Ja, gut, aber also ich glaube, machst du dir ernsthaft Sorgen?
Nein, dass die ich mache mir keine Sorgen, aber es ist auf jeden Fall ein, also ist ja trotzdem eine Standortbestimmung. Und der 1-3-Rekord kommt nicht von irgendwoher. Und ich meine, die Ravens waren jetzt über die letzten Jahre immer ein Team, was wirklich, viele haben die immer in den Super Bowl getippt. Und dann den Playoffs war meistens dann irgendwie so ein Spiel. Also meistens waren es ja dann die Bills, die einfach zu gut waren. Aber als Ravens-Fan hätte ich auf jeden Fall schon Bauchschmerzen. Und auf der anderen Seite sage ich dann, das ist für mich auch wieder so ein klassisches, wenn Patrick Mahomes wirklich muss, dann ist er immer noch der Beste für mich. Weil das war schon so ein Spiel, da musste er, das wollen die nicht verlieren, die wollen nicht 1-3 stehen. Und dann ist er für mich weiterhin, dann ist er für mich auch noch besser als Lamar Jackson, er ist für mich besser als Josh Allen, dann ist er für mich aktuell immer noch der beste Quarterback.
Ja, ist aktuell echt der drittbeste hinter Aaron Rodgers und Jordan Love. Also das ist definitiv so. Nee, aber fand ich auch schon in den ersten Spielen. Die Chiefs stehen jetzt 2-2, gerade Paddy Mighty Mahomo hat nicht wie ein 2-2 Quarterback gespielt, so, der hatte das Team halt auch im Rucksack, wenn sie verkackt haben. Ja. Wird noch ein bisschen von seiner Offense hängen gelassen, aber langsam kommt ja. Also das sah gegen die Ravens ja schon richtig gut aus. Klar, da kommen noch ein paar andere Probleme bei den Ravens mit dazu. Also ich glaube, du hattest es ja auch schon für dich richtig analysiert mit deiner Ravens-Defense. Da fehlen 5-6 Leute in der Defense. Da fehlen 5-6 Starter.
Das ist mein Lieblingsfakt. Ich habe mir vom Computer die beste Defense der letzten Saison draften lassen. Mittlerweile sind wir auf Rang 31 abgerutscht von 32 Teams.
Ja, das stimmt. Das ist herausragend gut, wie der PC dich da verkauft hat. Aber ja, mein Gott, wenn halt deine Stammverteidiger dann wegfallen, das ist in der NFL ja dann doch nochmal beträchtlicher als beim Fußball zum Beispiel, wo du dann halt nur siehst, okay, Defense. So, da beschäftigt man sich ja gefühlt gar nicht damit, wer spielt da überhaupt. Da gibt es dann so 1-2 Namen, bei denen was klingelt. Wenn es dann zum Beispiel ein Micah Parsons ist, wo dann die halbe Welt
drüber redet. Das ist ja quasi das Leid eines Defense-Spielers. Ja. Niemand kennt dich so. Alle reden über die Offense, alle reden über die Quarterbacks, über die Running Backs, über die Receiver. Ja. Niemand kennt die Defense-Line und so.
Ja. Ja, ja.
Die war bei den Ravens letztes Jahr unfassbar. Scheinbar sind diese Saison alle verletzt und deswegen sind die echt nicht gut.
Ja, so und deswegen, ich glaube schon, wenn sich da 1-2 Jungs erholen und die in ihrer Offense wieder ihr Spiel finden werden, dann funktioniert das schon. So, die haben ja auch nicht alle über den Sommer verlernt, wie man Football spielt. Das wäre ein Hannover 96-Symptom, aber dafür sind es die Baltimore Ravens. Und Lamar Jackson ist ja trotzdem auch noch ein kranker Typ. Also du hast ihn ja als Quarterback, oder?
Das war, das ist quasi derjenige, der mein Team immer noch so ein bisschen fliegen lässt, aber auch der hat am Wochenende einen rabenschwarzen Tag erwischt. Aber ich werde den nicht rausschmeißen. Also doch, das habe ich mir eigentlich eingeredet, die Ravens Stevens, die werde ich rausschmeißen, Lamar Jackson werde ich einen Teufel tun, mit dem werde ich...
Ich sag ehrlich, ich glaube, an deiner Stelle würde ich das nutzen für einen geilen Trade.
Also ich habe jetzt schon wieder ein Offer bekommen heute, aber das Angebot ist also, der will Lamar Jackson und er gibt mir irgendwas mit Jamar Chase. Aber Jamar Chase ist es diese Saison nicht. Der ist es überhaupt nicht.
Nee, das stimmt. Also du müsstest da schon einen reinwerfen und zwei gute rausbekommen.
Genau, ich bräuchte zwei Top-Player und also nur Jamar Chase reicht mir nicht.
Ja, verstehe ich. So, da musst du aber vielleicht auch einfach mal selbst auf den Markt gehen. Musst du selbst mal ein paar unmoralische Angebote abwerfen.
Aber das Ding ist ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich habe Lamar Jackson ja auch in meinem Team, weil ich dem gerne zugucke. Das ist ja auch dein Argument. Ich möchte einen Spieler in meinem Team haben, wo ich dann auch einfach gerne dabei bin, aber ich habe losgelassen, Fantasy-Technik, ich brauche jetzt mal so einen dreckigen Sieg, ich brauche jetzt mal ein Erfolgserlebnis, Bank. Ich hoffe am Wochenende, wo ich eigentlich, glaube ich, diesmal echt nicht gucken kann, weil ich unterwegs bin, aber ich brauche einfach mal ich will Montagmorgens in meine Fantasy-App gucken, nichts verfolgt haben und dann steht da einfach mal ein Sieg. Das wäre so schön.
Ja, verstehe ich. Aber da musst du noch ein bisschen was tun. Also bei mir wird es echt spannend jetzt am Wochenende. Da muss noch einiges passieren, sage ich dir ganz ehrlich. Du spielst gegen Lukas. Lukas letztes Wochenende, weil über den habe ich mich ja echt lange Zeit lustig gemacht, dass sich alle Leute gegen ihn dann irgendwie Testo und Hero reingespritzt haben. Aber der ist jetzt in den letzten Wochen schon wirklich brutal stark.
Ja, perfekt. Dann lasse ich auch schon mal wieder los.
Solltest du Average Fantasy Points in den ersten vier Wochen, du 99,6, Lukas 129,3.
Lukas also, auf ein gutes Spiel.
Ja, er ist schon wirklich einer der stärksten Coaches bei uns in der Liga. Aber ey, Projection sieht gerade 47-53 vor. So, da ist auf jeden Fall.
Ja, und ich werde nochmal ein, zwei Mal jetzt auf den Transfermarkt gehen. Ich werde da nochmal einen guten Stil machen.
Ja,
ein, zwei Trade-Angebote hier, liebe Liga, wenn ihr zuhört. Ich bin offen für Trade-Angebote.
Ja, okay. Sind wir mal gespannt, was da dann noch kommt. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, vergessen wir was Großes?
Ich glaube nicht.
In der NFL. Ich habe mir ja die Nacht um die Ohren geschlagen. Ich bin nach Icon League ja noch bis 5.30 Uhr wach geblieben.
Können wir mal kurz drüber. Also wir machen NFL dann gleich zu. Aber der Bengt Kunkels Schlafrhythmus ist mir ein Rätsel. Ihr müsst euch vorstellen, Icon League Produktion ist, ja, viele sagen vielleicht auch viel rumsitzen, aber es ist wirklich anstrengend, es ist einfach vor allem auch extrem lang.
Also ja, extrem und vor allem sitzt dann halt mal so 12 Stunden in einem extrem warmen und schlecht belüfteten Raum.
Deswegen, danach ist man müde. Ich war am Sonntag, also nach der Sendung, ging irgendwie bis 23:30 war ich dode. Ich lege mich dann noch ein bisschen ins Bett und gucke dann noch so 3/4 Stunde Red Zone zum Einschlafen. Ja, andere ziehen sich Energy Drinks rein und dann reden wir, also Bengt hat mir, wir haben kurz ein bisschen geschrieben und du meintest schon so, jo, ich werde es auf jeden Fall probieren. Ja. Also Packers hatten das 2:30 Uhr Spiel, deutsche Zeit, und wir haben uns nächsten Tag 9:30 Uhr beim Frühstück getroffen. Wer sitzt mir da entgegen? Natürlich wieder ein quietschlebendiger Bengt Kunkel, der sich das gesamte Spiel reingezogen
und
hat.
Und vor dir wach war,
möchte ich auch nochmal. Der uns dann auch 3 Stunden aus Hannover nach Düsseldorf kutschiert hat, während ich hinten fast eingeschlafen bin. Also da habe ich wirklich massiven, also ich weiß gar nicht, ob ich Respekt davor habe, es ist eigentlich einfach nur ein großes Fragezeichen in meinem Kopf.
Ich finde, es ist extrem fragwürdig.
Ja, also wie dein Schlafrhythmus funktioniert, quasi ohne Schlaf, vor allem dann auch die ganze Zeit wach zu bleiben, weil so ein NFL-Spiel, das hat ja schon auch immer Pausen dazwischen.
Ja, aber also das hatte ich dir ja auch schon erzählt, es ist mir nicht gelungen, gänzlich wach zu bleiben. So die erste Halbzeit habe ich komplett gesehen.
Ja, aber halt am Ende noch wach zu sein, das finde ich dann schon stark.
Ja, das stimmt. Also da war dann auch ein bisschen Glück dabei, dass ich dann so am Ende vom dritten Viertel mal einmal wieder aufgewacht bin und dann auch noch gesehen habe, oh, in meinem Energiegetränk ist ja auch noch ein bisschen was drin. Geil, zünden wir uns rein, dann kriegen wir noch das letzte Viertel mit. Ja. Dass es dann auch noch in die Overtime geht und die sich die Overtime dann auch noch komplett geben, weil normalerweise ist so eine Overtime im American Football ja ein Golden Goal quasi. So, also beide Teams kriegen auf jeden Fall den Ball und beide Teams haben die Chance zu scoren, aber wenn ein Team gescored hat und das andere nicht, dann ist es vorbei. So, aber dann ist bei uns am Ende von beiden Teams ein Field Goal rausgekommen und ein Field Goal beendet es noch nicht. Also nur der Touchdown würde es beenden und dann haben wir das Ding halt bis zu Ende gespielt. Ne? Und dann ist es ein 40-40 geworden, was mir aber auch dahingehend einfach extrem viel Spaß gemacht hat, weil viele Punkte, sehr langes Spiel, ich habe viele Packers bei mir im Team, das hat sehr viel Freude gemacht zu beobachten. Und nochmal 7 in die Tasche und nochmal 1,5. Also das war wirklich gut und du musst dir ja echt vorstellen, ein Touchdown-Pass von Jordan Love auf Josh Jacobs bringt mir ja qua Natura schon 12 oder 13 Punkte für, oder nee, sogar noch mehr, 14, 15 Punkte für den angekommenen Pass auf Werferseite, für den angekommenen Pass auf Empfängerseite, für die Yards, die dazwischen liegen und für den Touchdown an sich. Also du kriegst halt wirklich, wenn die Connection dann läuft, scheiße viele Punkte, aber wenn einer reinscheißt, dann hat der andere meistens auch nichts davon. Also es ist ein Risiko, aber dahingehend hat es auch Spaß gemacht, das zu gucken.
Also ich bräuchte einfach nur ein gutes Fantasy-Team, dann könnte ich auch so lange wach bleiben.
So, ja.
So einfach.
Mehr Glückshormone in deinem Leben, Martin. Dann schaffst du es.
Das wäre schön, das wäre schön.
So. Ich kann dir da was bauen, gar kein Problem.
Ich gehe mir jetzt eine Wohnung angucken, wenn ich die bekomme, dann habe ich extrem viele Glückshormone.
Ja, wir müssen aber tatsächlich noch mal einmal kurz zumindest was abhandeln, weil ich habe dich am Sonntag noch gefragt, ob du was vom Ryder Cup mitbekommen hast.
Oh, stimmt. So, und damit wollte ich heute eigentlich sogar reinstarten in den Podcast.
Das ist belastend, weil ich habe gerade den Golf-Algorithmus schlechthin. So, und ich erzähle es ja sowieso schon immer, dass ich Golf-Vision einfach ganz gerne gucke, weil es wirklich viel Spaß macht. Und der Ryder Cup ist Team Europe gegen Team USA. So, am Ende der Saison spielen dann einmal Europa und die USA gegeneinander. Und das wechselt sich dann immer ab. Also der findet alle 2 Jahre statt. Meistens gibt es Heimsiege. Der letzte war in Europa, der jetzt war in New York. Und das letzte Mal habe ich den nur so am Rande mitbekommen, aber dieses Mal, meine Fresse, die ganze Welt redet plötzlich über Golf. So krass war es ja noch nie.
Nee, also es ist so krass, dass es selbst mich als wirklich absoluten, also Non-Golf-Gucker, ich krieg mal mit, wenn irgendwelche, hier das grüne Jackett, wenn das vergeben wird, das kriege ich mit, ansonsten habe ich das überhaupt nicht drin und selbst in meine Timeline ist dieser Ryder Cup gespawnt, weil ja vor allem, also die Szenen, die ich mitbekommen habe, Rory McIlroy, wie er quasi den amerikanischen Fans einmal shut the fuck up zuruft.
Und das Ding danach einen halben Meter an die Fahne knallt. Ne? Ja. Also das war wirklich, die versuchen ihn so gut es geht mit allen Mitteln jenseits von Gut und Böse von einem guten Spiel abzuhalten. Ja. Schreien ihm da in jede Vorbereitung von einem Ball rein, wo ich dann auch sage, ey Leute, also irgendwann sind halt auch
Grenzen erreicht. Das ist nicht Sinn und Zweck, ne?
Das ist dann auch nicht mehr witzig. So ein bisschen Trash-Talken ist ja okay, da sagt ja keiner was dagegen. Aber bei jedem Ball und dann auch so unfair und vor allem dann auch extremst grenzüberschreitend, seine Frau hat einen Bierbecher abbekommen. So seine Frau läuft damit entlang und die steckt das weg, aber mal wie ein ganz großer. Also dann guck dir aber mal einen Fußballer an, der vielleicht von einem Feuerzeug gestriffen wird. Da redest du dann 3 Monate später noch darüber, dass es einen Spielabbruch gab. Ja, aber dass sie das dann halt wirklich einfach wegsteckt und die dann nichts Größeres draus machen, sondern die Antwort sportlich auf den Platz liefern, da habe ich mad Respekt vor.
Ja, safe. Und genau, du hast schon gesagt, Europa gewinnt das zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder quasi, dass man als Auswärtsteam
Auswärtsgewinn,
das Ding holt. Vor allem auch, ich habe mir nochmal den Spielverlauf jetzt von Yannick auch nochmal näher bringen lassen. Europa relativ früh deutlich in Führung gewesen, die USA dann nochmal eine kranke Aufholjagd gestartet, am Ende dann knapp doch noch verloren. Also auch sportlich war es wirklich extrem spannend. Und ja, also es tut. Jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass der Golfsport mehr Aufmerksamkeit braucht, aber es ist auf jeden Fall, also es sind halt mal wieder so geile Momente kreiert worden, ne?
Ja.
Wo sich ja Golf schon irgendwie schwer tut, wobei du eigentlich, wo ich mir jetzt drüber Gedanken gemacht habe, ist es eigentlich genau diese Sportart, die eigentlich von solchen Clips lebt.
Ja.
Weil wie häufig hast du eben solche Szenen, die dann irgendwie, also auf einen Schlag quasi runterzubrechen sind.
Na.
Aber so, dass es jetzt quasi so viral gegangen ist, wie bei diesem Ryder Cup, habe ich jetzt auch lange nicht mehr erlebt.
Ja, also ich finde schon, dass es diese sportlichen Situationen tendenziell eigentlich häufig gibt, dass es nur auf einen Schlag ankommt.
Aber
Aber
eben das Drumherum macht ja
ja,
diesen Ryder Cup jetzt so
was es halt
besonders.
beim Golf nicht gibt, ist, dass sich die Fans hinter einer Truppe vereinen.
Ja.
So, weil da hat man erstmal mitbekommen, wie krass verrückt diese Golffans überhaupt sind.
Ja.
So, wie groß diese generelle Community überhaupt ist. Und da muss ich sagen, habe ich echt einfach, hat sich mir eine kleine Welt eröffnet. So, da dann zu sehen, okay, gut, die Europäer stehen dann zusammen, um USA den Mittelfinger zu zeigen.
Bengt ist
Und
jetzt auch europäischer Golf-Ultra.
ich habe echt schon überlegt, der nächste ist nämlich in Irland. So,
So
erstens dachte ich mir
nämlich.
dann dabei, okay, die Amis unterschätzen es, glaube ich, was sie hier gerade fabrizieren, um das dann besoffenen Iren in die Hand zu geben.
Ne.
Ist nicht so die beste Idee.
Die
Und
werden das auch nicht vergessen.
aber absolut nicht. So, da bin ich sehr gespannt drauf, was passiert. Und auf der anderen Seite, diese ganzen Chants, die da gesungen wurden, die sind ja überragend. Also wirklich, die besoffene englische Fußballkultur, die die Fangesänge sowieso noch mal viel besser drauf hat als wir Deutschen, ist dann zum Golfen rüber, weil in Team Europe waren, glaube ich, auch vier Engländer, ein Ire, ein Nordire, ein Schotte und ein Spanier. Also das war schon viel, viel Inseleinfluss, der dann da reingekommen ist. So, und entsprechend halt auch die Fans. Also, die Rory McIlroy-Fans kommen natürlich alle aus Nordirland. Die Shane Lowry-Fans, der das Ding am Ende dann entschieden hat, sind natürlich alles Iren. Und wenn die dann ihre Gesänge mitbringen, das ist wirklich einfach extrem geil. Vor allem dann zu sehen, dass die USA das einfach nicht drauf hat. Da haben sie einmal hier, oh, ich glaube, sie wollten Scottie Scheffler besingen. Und das dann im We Will Rock You-Rhythmus. Scottie Scheffler. So, und haben das aber nicht hinbekommen, das zu choreografieren. Da steht dann unten eine Announcerin, sagt dann, okay, zweimal stampfen, einmal klatschen. Hat natürlich gar nicht geklappt. Dann haben sie irgendwann den Rhythmus gefunden. Dann fängt sie vollkommen offbeat an zu singen Scottie Scheffler und wird gottlos ausgebuht. Ja, Leute, so funktioniert halt auch Fankultur nicht, ne? Und ja, hat man dann auch relativ schnell gesehen, dass Europa auch da die Nase vorn hat. War grundsätzlich eine geile Atmosphäre, die Unsportlichkeit der Amerikaner hätte es nicht gebraucht.
Müssen die Amis noch lernen. So Fankultur, das können sie noch nicht so gut.
Ja.
Aber ja, bin dann, also ich werde mir das, ist das jedes Jahr oder ist
Alle
das,
zwei. Alle
ja,
zwei Jahre.
okay, also müssen wir 2 Jahre
2027
warten.
in Irland.
Gut.
Kommst du mit?
Bisschen ey, Rory McIlroy finde ich schon cool.
Ja, ist schon ein geiler Typ,
Den
oder?
muss man schon auch cool finden.
Ja, absolut. Und ich finde, der hat so viel Aura gefahren, weil
Ja.
an diesem Wochenende da auch die Sieger-PK, wie er dann da sitzt und sagt, oder von einem Reporter gefragt wird, sag mal, Rory, wie fühlt sich's eigentlich an, wenn man da steht und den Fans erstmal zuruft, shut the fuck up, um das Ding dann auf 2 Fuß ans Loch ranzubringen? Und er so, pretty fucking good.
Ja, ich
Das
glaube ihm jedes
war schon
Wort. Ich
wirklich
glaube
gut.
ihm jedes Wort.
Ja, und er hat echt so viele geile Quotes dabei gehabt. Dann auch so, ja, die amerikanischen Fans sagen dir, du wärst gar nicht so gut. Und er so, ich bin so gut. Doch, doch, auf
Ja.
jeden Fall. Also, es ist halt einfach, aber wenn du der Weltbeste bist, ne,
Kannst du
dann
genauso
darfst du
reden.
dir das auch
Darfst
so
du genauso
rausnehmen.
reden,
Und
ja.
er ist ja trotzdem sympathisch. So, er
100
ist ja
Prozent.
nicht abgehoben.
Ja.
Er ist selbstsicher in dem, dass er gut ist. Aber er zeigt es halt auch. So, wirklich, das war Magie, die er da am Wochenende auch wieder aufs Grün gebracht hat. Und habe ich eine Menge Respekt vor. Er sagt auch, bestes Jahr seiner Karriere, bestes Jahr seines Lebens, weil sowohl auf als auch neben dem Platz bei ihm gerade einfach alles läuft. Hat das grüne Jackett gewonnen, hat seinen Career Grand Slam vollendet. Ist jetzt auch Back-to-Back Ryder Cup-Sieger. Und ja, da muss man dann einfach sagen, Hats off. Das ist schon wirklich gut und darf man ihm und Team Europa beglückwünschen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dieses generelle Europa vereint sich hinter einer Sportart, da könnte ich mich dran gewöhnen.
Gut. Das waren doch schöne Schlussworte.
Finde ich auch.
Wenn dein Zettel leer ist, dann ist meiner auch leer.
Eins steht noch drauf. Viel Erfolg bei der Wohnungssuche.
Ja, das nehme ich mit.